Herzlich willkommen beim Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der HPLV Raumburg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute mit meinem Kollegen Dr. Walter Staats zum Thema Weide sprechen. Im Besonderen geht es um den Einbau der Weidehaltung in die ackerbauliche Fruchtfolge. Dr. Walter Staats leitet bei uns an der HPLV Raumburg Gumpenstein im Bio-Institut die Abteilung für Biogrünland und Ackerbau. Und er kann uns aus aktuellen Forschungsprojekten, aber auch aus Erfahrungen in der Praxis zu diesem Thema, also Weidehaltung auf Ackerbaubetrieben, berichten. Lieber Walter, herzlich willkommen.
Hallo Andreas.
Walter, vielleicht als Einstiegsfrage zu dem Thema Weidehaltung auf Ackerflächen. Warum ist das Thema derzeit sehr relevant? Warum wird es nachgefragt? Was sind da die Ursachen dafür?
Also es hat ja vor einigen Jahren eine Prüfung Österreichs von Seiten der EU-Kommission gegeben, wie Österreich die Bio-Verordnung umsetzt. Und hier wurden Nachschärfungen vorgenommen und hier war zum Beispiel in Österreich der Fall, wenn eine Ackerfläche vorhanden war, dann galt die nicht als weidefähig. Hier hat es eine neue Festsetzung gegeben, dass das nicht der Fall ist. Und das heißt, grundsätzlich hat die Kommission festgestellt, dass auch Ackerflächen als weidefähig gelten, weil ein Biobetrieb ja im Rahmen der Fruchtfolge Kleegras einbauen muss. Und das heißt, in dieser Zeit könnte er auch oder kann er theoretisch diese Fläche auch beweiden. Und daher haben wir jetzt vielleicht Betriebe, die früher aus der Weideverpflichtung oder die das nicht betroffen hat, vor der Situation, dass sie jetzt weiden müssen und vielleicht eine Ackerfläche in Stallnähe haben und hier auch die Möglichkeit geschaffen werden muss, dass diese Fläche dann als Weidefläche mal temporär für eine gewisse Zeit dann in Verwendung ist.
Man kann das Thema ja noch ein bisschen weiter sehen. Wir haben ja leider, ich sage das leider jetzt bewusst, viele Ackerbaubetriebe, die keine Tierhaltung mehr haben, und wir wissen ja den Wert der Tierhaltung, was das Düngersystem betrifft, weil ich einfach dann den Boden damit, das Bodenleben fördern kann. Vielleicht kannst du auf den Aspekt ein bisschen eingehen.
Also dieses Leider von dir möchte ich da ganz stark aufgreifen und wirklich noch zehnfach unterstreichen. Also Biolandwirtschaft ohne Nutztiere ist eigentlich, ich sage einmal, extrem schwierig und fast nicht möglich. Und da möchte ich gerade eine aktuelle Studie aus der Schweiz erwähnen, wo man hier wirklich sich das Bodenmikrobiom angeschaut hat und wo dann tatsächlich...
Was versteht man unter Mikrobiom?
Ja, da geht es um die Zusammensetzung der Bodenorganismen, vor allem der Bakterien, der Einzeller, der Pilzen, die sich im Boden befinden. Das ist ja auch ein eigenes Ökosystem, das hier ist und das gerade für uns in der Biolandwirtschaft, wo wir von Bodenfruchtbarkeit, wo wir von indirekter Pflanzenernährung über diese Organismen im Boden ganz stark uns definieren und da sprechen, extrem wichtig. Und in dieser Studie, das wirklich jetzt schon bald 40 Jahre läuft, also so ein Vergleichsversuch zwischen biologischer und konventioneller Bewirtschaftung, wo man Flächen hat, die man immer mit Wirtschaftsdüngen gedüngt hat und manche, die nicht. Und dort ist eindeutig rausgekommen, dass sich hier diese Vielfalt im Boden auch sehr einseitig entwickelt, wenn keine Wirtschaftsdünger mehr gedüngt werden.
Also das heißt, wenn es wird aus Vielfalt Einfalt.
Genau. Und das hat natürlich auch in weiterer Konsequenz aus der Biom, also aus der Mikrobiomforschung weiß man ja, dass die Organismen, die im Boden sind, dann auch in den Kulturpflanzen sind, die wir dann essen und das für unsere Gesundheit auch sehr relevant ist. Also welche Bakterien wir da zum Beispiel über unsere Nahrung aufnehmen. Also das ist eine eher neuere Forschungsrichtung noch, aber gerade für die Biolandwirtschaft extrem spannend, weil es einfach zeigt, wie unser Organismus, wie dieses ganze Ökosystem aufeinander abgestimmt ist. Und da sehe ich halt auch die Tierhaltung, die biologische Tierhaltung, als einen ganz zentralen Mittelpunkt, damit dieses Ökosystem funktioniert und da auch der Wirtschaftssinn. Deswegen sind für mich einfach, oder ist der Gemischbetrieb dort in Gunstlagen, wo der Ackerbau auch möglich ist, ein integraler Bestandteil eigentlich. Und wir müssen uns wirklich wieder mal auch der Frage stellen, wie können wir wieder Tiere sinnvoll in diesen Kreislauf einbinden. Und ich weiß schon, dass das aufgrund der aktuellen Diskussionen gerade Wiederkäuer etwas ein bisschen schlecht dastehen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wenn Wiederkäuer Grundfutter in erster Linie fressen, dann ist das ein Kohlenstoff, der sich im Kreislauf befindet und nicht zusätzlich in die Atmosphäre kommt, weil wieder Einbindung in den Boden erfolgt und das ein funktionierender Kreislauf ist und wir dann sowieso keine Massentierhaltung haben, sondern genau. Es eine flächengebundene Produktion ist.
Und genau zu diesem Thema gibt es zahlreiche Podcasts bei uns schon, wo wir uns damit beschäftigen, Lebensmittelkonkurrenzsituation, wo es darum geht, ist die Kuh wirklich ein Klimakiller, wenn in Österreich haben die Kühe nicht beigetragen zur Klimaerwärmung, weil wir über die Jahrzehnte hinweg eigentlich reduziert haben beim Methanausstoß und. Also das zu diesem Thema. Und jetzt gehen wir wieder vielleicht zurück auf das Thema Einbau der Weide auf Ackerflächen, auf Ackerbaubetrieben. Und schauen wir es uns vielleicht ein bisschen an jetzt, was heißt das produktionstechnisch? Ja. Wie gehe ich als Bauer vor, wenn ich jetzt eine Ackerfläche habe? Wann beginne ich mit dem Einbringen der Grünlandkulturen? Was sind das überhaupt für Kulturen, die ich dann einbringe? Und was man sich bei der Beweidung beachtet. Vielleicht fangen wir es im Jahresverlauf ein bisschen an oder so, wie du es einmal so, wie es die meisten machen vielleicht.
Genau, also da würde ich mal sagen, da habe ich einmal als Betrieb zwei mögliche Strategien, die ich wählen kann. Mache ich eine Untersaat in eine vorhandene Kultur oder eine Neuanlage nach der Ernte einer Ackerkultur?
Fangen wir vielleicht mit der Neuanlage an.
Ja, also was ich bei uns auf unserem Bio-Ackerbaubetrieb immer sehe, was zum Beispiel sehr gut immer funktioniert, ist die Neuanlage eines Fruchtfolgeglieds Kleegrases nach Getreide. Weil das Getreide räumt meistens so im Zeitpunkt Juli und jetzt habe ich den ganzen August Zeit, hier das Saatgut für diese Kleegrasmischung oder in unserem Fall jetzt für diese Weidemischung einzubringen. Und das entwickelt sich meistens dann auch sehr gut bis zum Herbst hin und ich kann dann relativ rasch das im nächsten Jahr auch nutzen.
Ich habe ausreichend Zeit. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, wo die Nachsaat oder Einsaat, Neuansaat nicht mehr günstig ist. Kann ich im November noch einsehen, im Oktober, im September?
Du hast August gesagt. Vielleicht redest du über diese ein bisschen. Grundsätzlich nicht. Ich meine, die Klimaveränderung hat uns auch schon gezeigt, dass zum Beispiel Einsaaten im Dezember mittlerweile in Gunstlagen sogar schon funktionieren können. In Grünland nicht, aber in Ackerbauregionen. Ja, okay. Aber also ich sage mal, die Klimaveränderung wird uns schon vor neuen Herausforderungen auch oder Möglichkeiten auch stellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt ein Kleegras oder in unserem Fall eine Weidemischung für die Beweidung auf der Ackerfläche ansehen möchten, dann ist auch ein wesentlicher Punkt, dass wir einen gesetzten Boden danach haben und eine dichte Grasnarbe, damit, wenn ich die Herde auf die Fläche treibe, keine großen Trittschäden entstehen, die dann zu Futterverschmutzung führen und dann auch zu einem schlechten Weidebestand über die Zeit, die ich dann als Weidefläche nutzen möchte. Meistens sind es 2 bis 3 Jahre, was Fruchtfolge bedingt, der Betrieb hier dann eine nicht Marktfrucht dann angebaut hat auf der Fläche. Also das heißt, es ist auch wichtig, dass ich bei diesem Anbau nicht den Pflug verwende. Also wir haben heute im Ackerbau sehr viele moderne Technologien, Maschinen, die es eigentlich nicht notwendig machen zu pflügen.
Jetzt habe ich Stoppeln nach dem Getreide.
Ja.
Und du sagst, der darf ich nicht umdrehen?
Genau.
Okay. Erklärung?
Erklärung, weil der Pflug würde den Boden zu stark überlockern. Okay. Und bis sich das wieder setzt, wenn dort dann Tiergewichte von 400 bis 700 Kilogramm drüber schreiten, würde das müsste ein halbes Jahr warten, bis das wieder so kompakt gesetzt ist, dass die dann weiden können. Also das heißt, ich verliere dort potenzielle Weidezeit und bin dann auch nicht effizient in der Nutzung der Fläche.
Gut, was tue ich also?
Also wenn ich jetzt ein Getreide gehabt habe, ein Wintergetreide im Idealfall, dann würde ich das noch ein Stroh pressen und abführen, die Stoppeln einmal sehr tief mulchen, so tief es geht. Okay. Und damit die Stoppeln weg sind, dann kann man sich entscheiden, was habe ich am Betrieb, habe ich eine Kreiselecke, habe ich eine Fräse, eine seichgründige Bodenbearbeitung, die, ich sage mal, maximal 10 cm tief hineingeht, weil was dann für die Ansaat von Grünlandmischungen schon sehr relevant ist, dass wir ein ganz feinkrümeliges Saatbett vorbereiten.
Aber nicht besonders tief.
Nicht besonders tief. Es geht nur darum, dass dort, und das ist ja auch eigentlich eine Technik, die bei der Direktsaat und Minimalbodenbearbeitungstechnik stattfindet, dass man wirklich nur die obersten Bereiche, wo man die Kulturpflanzen hinsieht, dass das sehr fein ist, dass die Samen einen guten Bodenschluss erreichen und damit schnell keimen und anwachsen können.
Gut, also ich ernte mit dem Mähdrescher, ich mulche, dann vorher mit der Kreislecken oder mit sonst einem Gerät drüber, nicht zu tief, sehr seichtes, sehr gutes Saatbett an sich. Dann nehme ich die Drillsaatmaschine.
Kann ich die Drillsaatmaschine
nehmen?
Kann ich.
Okay.
Ich kann mit der Drillsaat das auch so machen, dass ich die Schare nicht zu tief in den Boden hineingebe, dass ich dann eine Breitsaat erreiche oder über die Abtriebprobe das einfach runterfallen lasse. Das soll jetzt halt eher windarm sein.
Warum sagst du, also ich grob's nicht ein?
Wenn ich eine Dauerweidemischung verwenden möchte, also wenn, da muss ich jetzt auch differenzieren.
Okay.
Will ich als Betrieb eine klassische Kurzrasen-Koppelweide mit einem Dauergrünlandbestand, also der eher untergraslastig ist,
mehrjährig
das so beweiden, dann würde ich raten, eher oberflächlich zu sehen.
Das heißt, ich lege das Saatgut
oben auf
genau. Und presse es.
Das ist ganz wichtig, danach mit einer Kontaktwalze das gut anpressen. Also am besten Prismen oder Cambridge-Walzen, also dass es wirklich an einer Profilwalze, dass es wirklich nicht Glattwalze, sondern Profilwalze, dass es wirklich gut anpresst. Ich habe aber auch die Möglichkeit als Betrieb, die sogenannte Mob-Racing-Strategie, wo wir auch im Podcast schon darüber gemacht haben, zu wählen. Dort würde ich jetzt eher die klassische Kleegrasmischung nehmen.
Gut.
Und in dem Fall sollte es sogar ein bisschen in den Boden einbringen, weil dort die Kleesamen, ist aber da reichen auch 0,5 cm.
Okay. Das heißt, bei Dauerweiden habe ich ja zum Beispiel Wiesenrispe dabei.
Genau.
Wenn ich Wiesenrispe eingrabe, dann kommt sie nicht durch, dann war das verlorenes Geld.
Ja.
Wenn ich in Richtung Feldfutterbestände, Luzerne, Klee, Obergräser, Horstgräser dabei gehe, dann kann ich durchaus das Saatgut ein bisschen eingraben.
Genau. Und dann auch wäre auch gut, das umzuwalzen.
Okay.
Auch wenn es mit der Drill, meistens haben manche Betriebe eh schon so eine Kombination, dass sie vorne eine Kreiselecke haben, die Drillsämaschine und danach eine Walze nachlaufend haben, weil sie die nachgezogen wird. Also gute oder halt moderne Ackerbaubetriebe, die diese Maschinenausstattung haben, können das sogar in einem Arbeitsgang erledigen.
Aber Breitsaat ist immer besser wie Reinsaat, oder?
Genau.
Damit
genau.
Ich dann einen dichten Bestand möglichst habe.
Genau. Damit, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich jetzt dann sage, ich möchte diese Fläche vielleicht jetzt an 4 Jahre zum Beispiel als intensive Weide für mein Milchvieh nutzen, hätte ich auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich sehe Wiesenrispe rein vor, so 2-3 Wochen.
Also ich mache eine frühzeitige Reinsaat mit der Wiesenrispe.
Ja.
Und warum tue ich das bei der Wiesenrispe?
Weil die Wiesenrispe eine sehr langsame Jugendentwicklung hat, sehr konkurrenzschwach ist in den Anfängen. Und wenn ich dort gleich mit einer konkurrenzstarken Art, wie den englischen Reigross, eine vor, dann ist das von Anfang an so dominant, dass die Wiesenrispe nie wirklich eine Chance hat, sich wirklich zu entwickeln.
Das heißt, ich gebe der Wiesenrispe 2, 3, 4 Wochen Vorsprung
und
sehe dann erst das dominantere Reigross nach und den Klee und die anderen.
Ich würde es dann aber so machen, dass ich zuerst die Breitsaat mit Anwalzen von der Wiesenrispe mache. Und dann kann ich das, die anderen Komponenten oder die Mischung, wo ein Wiesenrispe dabei ist, auch noch, das ist dann egal, dann als Drillsaat dort in den Reihen dazwischen hineingeben, dass nicht von Anfang an gleich eine Dominanz
da ist. In der Mitte die Wiesenrispe-Chance
hat. Genau. Genau.
Cool, ja. Gut, dann habe ich jetzt das angesehen, habe es auch wieder kompaktiert, dass es schön fest ist, und dann hoffen wir, dass es regnet, oder?
Genau, das ist das Entscheidende. Durch das Anwalzen kann ich einen Nichtregen auch etwas kompensieren, oder wenn das Korn, ich sage mal, ein paar Millimeter im Boden drinnen ist. Deswegen ist das gerade in trockeneren Gebieten, also wenn ich so Richtung Ostösterreich oder Gebiete, die oder einen sehr sandigen Boden haben, da ist diese leichte Ablage, das macht dann bei der Wiesenrispe dann nichts, wenn die 2 Millimeter oder was im Boden drinnen ist, ist diese Beschattung im Boden, dieses Anpressen, und wenn eine gewisse Bodenfeuchtigkeit da ist, habe ich eine kapillare Wasserwirkung, die dann zu einem Quellvorgang und Keimungsvorgang auch beiträgt. Also deswegen ist dieses Rückverfestigen so wichtig für diese Feinsämereien, weil die nicht viel Oberfläche haben, wo sie dann vom Boden her saugen können, das Wasser. Okay.
Düngen bräuchte nichts zu dem Zeitpunkt,
oder? Düngen würde ich zu dem Zeitpunkt üblicherweise das nicht machen. Das würde ich dann machen, wenn der Bestand gut angewachsen ist, um dann die Gräser so richtig zu pushen. Also
gut, jetzt da. Wir haben nie gesagt, ich habe dir angesprochen, ein bisschen auf die Jahreszeit. Also der August wäre ein super Monat, vielleicht genau. Die ersten ein, zwei Septemberwochen
genau. Eventuell noch. Nein, im September geht es sicher noch in den Ackerbauregionen, also dort, wo wirklich, okay. Ich sage einmal, Gunstlage ist. Ich sage einmal, da sind wir schon auf tieferen Lagen jenseits oder deutlich
aber unter die Oktober, November ist einmal kein Thema mehr,
nach Möglichkeit.
Genau, genau. Okay, genau. Jetzt der Pflanzenbestand ist jetzt da 2-3 Monate. Ich bin jetzt im November, Oktober. Ja. In einer Gunstlage, was tue ich? Tue ich drüber weiden? Muss ich einen Pflegeschnitt machen?
Das muss ich entscheiden. Wenn der Bestand gut anwächst, dann würde ich einmal feststellen, wie die Bodenfestigkeit gegeben ist. Wenn ein trockener Herbst ist, auf jeden Fall einmal flächig drüber weiden, ganz wichtig. Also so noch ein System Kurzrassenweide.
Also nicht jetzt koppeln?
Auf keinen Fall koppeln, auf keinen Fall portionieren, sondern flächig sie drüber gehen lassen, die Herde, damit sie sich möglichst gut verteilen, wenig Trittschäden verursachen können. Und sollte das nicht mehr möglich sein, dann auf jeden Fall einen Reinigungsschnitt machen. Mhm. Vor allem, wenn Ackerunkräuter mit aufkommen.
Schnitt oder Mulchen? Eher Schnitt,
oder? Eher Schnitt abführen, weil sonst, wenn das zu eine, wenn viele Ackerunkräuter sind, dann haben die meistens sehr viel Blattmasse und das wird dann das ist ein ganz unguter Mulch, der dann halt auch das absticken kann und dann, wenn ich Reigas drin habe und gut, das mit Schneedecke ist meistens heutzutage dann immer so gegeben, gerade in diesen Lagen könnte das auch mit Schneeschimmel ein Thema sein, aber das ist eher, ich sage einmal, eher mittlerweile schon die Ausnahme geworden.
Eine Herbstdüngung, weil ich habe die Güllegrube voll drüberziehen dünn.
Kann man machen.
Oder
fördert, bringen, kann man machen, fördert immer das Graswachstum. Also okay. Düngung ist nie schlecht. Also man kann Grünlandbestände, ja, ich würde es jetzt sagen, fast nicht überdüngen, aber gerade im Biobereich nicht, weil wir eh limitiert sind von der Wirtschaftsdüngermenge.
Also, die wenn ich einen Dünger aufbringen will, kann ist ich das
nicht kontraproduktiv.
Nein, auf ich könnte natürlich auch im Frühling düngen, oder? Jetzt bin ich schon im Frühling, es war der Winter, ich sehe ein paar, es ist an sich recht ein guter Bestand, aber er hat noch Lücken. Was könnte ich da noch ein bisschen was tun?
Da kann ich punktuell dann Nachsaat machen.
Übersaat machen.
Ich würde das nicht flächig machen, weil meistens bringt das wenig, weil dann, wenn die Witterung passt, wenn der Boden die optimale Temperatur von über 10 Grad hat, dann wächst das einfach alles sehr gut, dann wächst es zu und dann kommt der Sämling dann wenig auf. Da wird es eher günstiger wirken, wenn ich im Frühling dann vielleicht noch eine Düngergabe geben kann, um vielleicht mit flüssigen Gülle oder Jauche, damit ich da das Gras so richtig anschiebe. Mhm. Und vor allem Reigras und Wiesenrispe, wenn die stark drinnen sind, dann bestocken oder machen Ausläufer und dann wird das eh mit der Zeit dichter. Wichtig ist nur, dass ich von Anfang an gleich mit einem hohen Weidedruck dann dementsprechend arbeite.
Im Frühling. Also rechtzeitig beginnen mit den Weiden.
Genau. Und bei systemmäßig sehe ich diese Ackerfläche einmal nicht mehr als Ackerfläche, sondern dann ist das eigentlich für diese Zeit eine Grünlandfläche. Mhm. Und dann ist sie als solches auch zu behandeln.
Mhm. Okay, das heißt?
Das heißt, die ganzen Regeln, die wir von der Weidepflege kennen, dass ich, wenn ich jetzt Kurzrassenweide mache und ich habe jetzt dann die Probleme, dass meine Geißeln auswachsen, dass ich das dann amulche, dass ich dann eine Düngung gebe, wenn es notwendig ist. Kann ich aber, wenn ich sage, ich habe jetzt nur 2 Jahre, konnte theoretisch auch sagen, ich dünge das vielleicht nicht so stark, nehme in Kauf, dass dort vielleicht das Weidewachstum jetzt nicht so ganz optimal ist, aber ich habe die Ausscheidungen der Tiere, die dort anfallen, ich habe durch den Weißklee da bei einer sehr intensiven Standweide auch eine Fixierleistung und habe dann auch eine sehr gute Vorfruchtwirkung für die Folgekultur. Also
da kann ich jetzt Dünger sparen sogar.
Genau, oder? Genau. Also dass ich sage, ich bringe dann diese Wirtschaftsdünger woanders hin. Der große Vorteil der Tierhaltung, wenn man jetzt auch Richtung Kleegras denkt im Ackerbau, ist, ich habe die Möglichkeit, diesen fixierten Stickstoff durch die Leguminosen zeitlich verfrachtet in andere Kulturen auch hineinzubringen. Also auch das bringen Tiere
verfrachtet in andere
Kulturen? Weil ich den Wirtschaftsdünger sparen kann. Und sonst, wenn ich einen Filosackerbau betriebe,
also, dann denkst du an die Winterfütterung, ja, genau, habe im Stall wieder meinen Mist und den kann ich dann natürlich auf andere Fläche transportieren.
Mit Tieren habe ich plötzlich eine neue Dimension der Nährstoffverfrachtung in meiner Fruchtfolge. Also aus diesem Aspekt sind Tiere...
Neben dem Biom und dem,
neben
der Vielfalt, also es ist am Betrieb, im Boden,
in
der Düngung. Also ich bin resilienter, das ist einfach so.
So ist es. Und ich kann den Stickstoff, den wir die Leguminosen fixieren, zum Beispiel nicht nur ausschließlich in den 2 Jahren nach dem Kleegras nutzen, sondern vielleicht erst im 5. Fruchtfolgeglied, weil dort eine stark zehrende Frucht dann steht, die zeitmäßig da besser hineinpassen würde.
Ja, also die Nutztiere sind schon
nützlich. Ja.
Vielleicht jetzt, wir haben jetzt das Neuansaat besprochen und jetzt kommen wir zu den Untersaatgeschichten. Also geschichtlich hat es das ja gegeben, oder? Früher.
Also das ist, ich sage einmal, auch so ein typischer, die Untersaat von Kleegras oder Grünlandmischungen in Getreide ist eigentlich eine jahrhundertealte Tradition. Das hat man eigentlich immer schon gemacht, weil man damit sich eine Bodenbearbeitung gespart hat. Man hat das Getreide gedroschen und danach gleich das Kleegras gehabt. Das war noch keine richtige Biofruchtfolge, das war meistens im Rahmen der Dreifelderwirtschaft. Die Fruchtfolge hatte dann der Biolandbau, die Biolandwirtschaft erst im 20. Jahrhundert so richtig professionalisiert.
So, sagt man jetzt, wir reden über Untersaat.
Ja.
Wie lege ich es an? Also jetzt bin ich, reden wir es aus der Kultur, Hauptkultur Getreide, oder?
Ja. Da muss ich mal, habe jetzt ein Wintergetreide, Sommergetreide.
Okay.
Beim Wintergetreide würde ich nach dem letzten Striegelgang im Frühling die Untersaat einbringen. Da kann ich jetzt auch schauen, ist es die Weidemischung oder die Kleegrasmischung, je nachdem, was eine Weidestrategie ich dann verfolge am Betrieb.
Okay, wie verfestige ich das wieder? Das ist schwierig,
das
oder?
Ist,
oder fahre ich da mit einer Walzen über das Getreide drüber?
Kann ich. Das macht wenig. Aber ich würde da das eher sogar als, also da kann man es auch mit die Schare etwas ein, also mit der Drillsaat etwas anritzen den Boden, dass er aufgeht, damit hier nicht, eine Oberfläche ist, wo sich die Keimwurzel dann schwer darunter zu kommen. Also da ist eh gut, wenn ein bisschen Bearbeitung stattfindet. Der Vorteil der Untersaat da drinnen ist, dass durch das Aufwachsen des Getreides dann auch der Boden etwas beschatteter ist und es dann sowieso etwas feuchter ist. Das heißt, es tut sich leichter, da das Saatgut zu keimen, als wie bei einer Blankansaat.
Gut, jetzt mache ich Herbstgetreideanbau. Wie ist mit der Saatstärke? Bleibe ich da so wie immer?
Also oder beim Getreide muss ich zurückgehen, damit es das ist ganz wichtig. Also meistens so 20 bis 30% geringere Saatstärke. Okay. Heißt natürlich auch, dass ich einen geringeren Hektarertrag pro Fläche dann auch habe bei dem Wintergetreide. Aber ich habe halt den Vorteil, dass nach dem Trusch schon eine Kultur dasteht.
Die ich schon wieder nutzen kann.
Das heißt, da muss man halt dann aber auch aufpassen, dass die Stoppeln nicht zu hoch sind. Die sollte man dann auch ein bisschen niedermulchen, weil sonst die Tiere sich da wehtun.
Rinder fressen nicht gerne die Stoppeln hinein.
Ja, genau. Das wissen wir auch bei altem Gras. Das tut mir das nicht ganz. Und vor allem das ist ja ein totes Gras, muss man sagen. Ein toter Grastrieb, der hier sehr stark ist, weil er ja ganz stark auch mit Silizium versetzt ist und ganz stabil ist, damit er eben so aufrecht stehen kann. Da muss man aufpassen, dass man da das
nicht mulcht. Das heißt aber halt auch, dass ich natürlich dann den Klee und das Gras auch mit mulche oder
das macht mitschneide. Grundsätzlich ist, sobald ich Grasblätter verletze, fördert das wieder den Neuaustrieb und die Bestockung. Also für das Gras ist das gar nicht einmal so schlecht.
Also das Blatterscheinungsintervall wird sogar erhöht und damit
Genau. Also auch für sie ist das kein Nachteil.
Mhm. Gut, wir sind bei der Herbstansaat gewesen.
Ja.
Wird dann im Frühling praktisch das Saatgut aufbringen, anpressen sogar ein bisschen.
Ja.
Dann dreschen tue ich ganz normal, oder?
Genau, ganz normal.
Striegeln tue ich zwischen, oder ist das ja der letzte Striegelgang gewesen?
Das darf ich dann nicht mehr tun. Ja. Ich darf nicht noch der Kleegras-Saat striegeln, weil dann erfüllt der Striegel seinen Zweck, dass er eben diese keimenden Pflanzen eliminiert. Dann habe ich das
Wasser produktiv. Und dann dresche ich ganz normal, oder?
Genau, ganz normales Dreschen und danach sollte dieses Kleegras dastehen. Wenn ich das zum Beispiel nicht mulchen kann, dann kann ich zum Beispiel auch überlegen, dass ich es ein bisschen aufwachsen lasse und ich mache einen Weinigungsschnitt und ziliere das.
Okay.
Ja. Also das wäre auch
eine Strohstruppel dabei, aber okay.
Das ist dann, ich kann dann auch sagen, ich möchte heuer im Herbst vielleicht sowieso gar nicht mehr drauf zum Beweiden. Und macht da einen Reinigungsschnitt danach
im Verwender
und verwehrt das als Silage oder kann das auch grünen Futter, je nachdem, wie das halt groß die Fläche ist und wie es am Betrieb dann am besten einsetzen kann.
Herbstgetreideanbau, Frühling?
Frühling ist ganz einfach. Ich sehe einfach das Sommergetreide im Frühling an und mache dann vielleicht auch noch einen Striegelgang und nachdem bringe ich das die Untersaat ein.
Also das nicht gleichzeitig?
Kann ich, wenn ich dann auch nicht striegel. Ja.
Okay.
Also das kommt halt auch natürlich auf die Erfahrung drauf an, wie stark ist der Unkrautdruck auf dieser Fläche, muss ich da Pflegemaßnahme setzen oder nicht. Wenn nicht, dann kann ich das gleichzeitig ausbringen.
Okay.
Aber hier ist natürlich wichtig, dass ich unterschiedliche Saattiefen für das Getreidekorn
nicht mit einem Vorgang,
weil wenn ich da zum Beispiel Wiesenrispe mitgebe und ich gebe das auf 2-3 cm, so wie es bei Getreide vorgeschrieben ist, dann ist das für ein Reigras wurscht, aber für die Wiesenrispe schlecht. Also grundsätzlich wäre es ja gut, wenn das nicht in der Drillsaatreihe des Getreides steht, sondern gibt es ja Techniken schon, die das alles so können, dass sie dann zwischen den Säereihen des Getreides dann auch die Feinsämerei ausbringen. Also technisch ist das ich sage einmal, wenn das ein Ackerbaubetrieb ist, der mit Untersaaten viel macht und der eine gewisse Größe hat, dann haben die meistens schon so die Kombination, dass er zwei unterschiedliche Saatgutkomponenten in unterschiedlichen Tiefen ausbringen kann. Also das wäre natürlich das Optimalste.
Gut, wie schaut es, ich denke ein bisschen an die Düngung jetzt.
Ja.
Gibt es da irgendwas zu wissen, Notwendigkeiten bei Untersaatgeschichten?
Naja, wenn...
Gleich wie sonst?
Also grundsätzlich ist es so, wenn ich die Untersaat tätige, dann ist der Fokus einmal primär die Hauptkultur, das Getreide, was oben steht. Das heißt, ich werde meine Bewirtschaftung auf das Getreide auslegen. Das Einzige, was ist, ich gehe mit der Saatstärke runter, damit die Untersaat eine bessere Möglichkeit hat,
das zu entwickeln.
Genau, von der empfohlenen Aussaatmenge.
Ja.
Das andere, wenn ich das Sommergetreide sonst gülle und so, das mache ich nach wie vor. Also das führe ich trotzdem durch, weil es geht ja darum, ich will ja auch einen Ertrag ernten, ich will ja diese Kultur fördern. Und das mache ich dann auch. Düngung schadet auch nie dem Gras. Also, und es wird aufgrund der Beschattung durch die Hauptkultur sich sowieso im ersten Moment jetzt nicht so üppig entwickeln.
Mhm.
Das heißt auch, wenn eine Untersaat zum Beispiel sich nach dem Drusch herausstellt, dass die sich nicht so gut entwickelt hat, weil vielleicht ein trockenes Jahr war oder weil dann die Kultur trotz der Reduktion der Saatstärke doch stärker sich entwickelt hat als erwartet, dann würde ich diesen schütteren Bestand noch einmal nachsehen.
Mhm.
In dem Zeitpunkt.
Okay. Mhm.
Also da kann ich noch einmal noch eingreifen.
Gut, jetzt...
Aber ohne Bodenbearbeitung.
Du hast vorher vom Getreide gesprochen, ist ideal, weil es früh räumend ist oder weil es halt Juli räumungs.
Mhm.
Gäbe es andere früh räumende Kulturen noch, wo du sagst, dort könnte es auch funktionieren?
Ja, das muss man dann auch sehr stark vom Betrieb her sehen. Also mit Leguminosen wird es schwierig, die Ackerbohne ist meistens sehr hoch. Da haben wir selber auch Versuche schon mit Untersaaten gemacht, das kommt immer drauf an, weil wenn die Untersaat sich bei Ackerbohne gut entwickelt, dann ist die Ackerbohne ganz schlecht. Mhm. Bei der Erbse kann es passieren, dass die Untersaat dann zum Problem wird, dass wenn die Erbse nicht so standfest ist und umfällt, dass die Untersaat dann durchwächst und ich beim Drusch dann ein irrsinniges Problem habe. Also Getreide ist hier eher das Mittel der Wahl.
Okay.
Das würde ich eher ansehen, weil hier dann, weil Getreide ja auch ein Gras ist und hier sehr, ich sage einmal, ein nahe Verhältnis auch besteht zwischen
Mais. Silomais?
Silomais, das ist was für Profis.
Mhm.
Ich meine, es gibt ja diese Technik, dass man überhaupt in ein Kleegras einfräst und dort in Silomais dann ansetzt. Man dort in so einer Fläche könnte man natürlich dann auch weiter, das Kleegras dann auch weiter nachnutzen.
Das heißt, das wäre jetzt einmal hinten noch. Wir haben Kleegras und dann schlitzen jetzt das Getreide ein.
Genau, das ist wie vorhin. Die Schweizer machen das sehr erfolgreich schon seit Jahrzehnten eigentlich schon und da ist zum Erosionsschutz. Das wäre Strategie. Bei Mais ist es natürlich auch so, Untersaaten ist zwar eine Graspflanze, aber eine sehr hochwachsende und ist dann natürlich eine extrem starke Konkurrenz, wenn unten nichts steht. Also grundsätzlich ist das Getreide einfach hier, würde ich mal sagen, die Kultur der Wahl. Ich will jetzt aber nicht ausschließen, dass es Profibetriebe gibt, die auch mit anderen Kulturen eine schaffen. Perfekte Untersatteln bringen. Aber wie gesagt, das ist jetzt dann nicht so ein von der Stange kaufbares System. Da ist es mit Getreide der reduzierten Saatstärke eher mit großer Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert.
Und jetzt habe ich jetzt das 2-3-4-Jahr genutzt und ich möchte es wieder als Ackerfläche nutzen. Was ist ein erstes gutes Fruchtfolgeglied? Wann würdest du das einbauen?
Das kommt dann auf den Betrieb drauf an, was er dann macht. Also im klassischen Biobereich wäre es ein Winterweizen als Hauptmarkfrucht, die ich dann gut verwerten kann. Es ist dann aber davon auszugehen, dass, und das muss mir dann halt ein bisschen wurscht sein, dass ich vielleicht dann der Weizen jetzt nicht homogen gleich hoch ist, sondern ich schon dorten, wo die Geilstellen, also sprich die Kotfladen hingefallen sind, dass dorten eine deutlich bessere Düngung dann auch vorhanden ist und dorten dann höhere Bereiche sind. Das ist an und für sich jetzt kein Qualitätsproblem oder irgendwas, sondern würde eher sogar den Ertrag punktuell da sogar massiv steigern. Das muss ich halt dann wissen, dass das auch nicht ganz ebener Getreidebestand dann ist, wie man sonst eben
wie eher gewohnt ist. Wie schaut es mit Hackskulturen aus dann auch? Ich sage jetzt Mais oder Kartoffeln? Oder
ja, Kartoffeln tun wir im Bio eigentlich eher nicht so gern nach Kleckhaus, weil eben da das Drahthuhrenproblem dann massiv sein kann, wie wir es aus eigener Erfahrung schon wissen. Mais geht natürlich, ja. Aber das muss ich halt auch vom Betrieb entscheiden, was sind meine Hauptkulturen, was sind meine Marktfrüchte, was ist das, was für mich stark ist. Also ich kenne Betriebe, die bei uns im Projekt waren, die machen zum Beispiel noch Kleekraut und Ölkürbis.
Okay.
Also das geht natürlich auch, also weil natürlich hier gerade im Biobereich der Kürbis dann auch weil am Anfang sehr viel offener Boden da ist und dann Unkrautdruck und meistens nach einem Kleegras die Unkrautbilanz oder halt, ich sag mal, das Aufkommen von Unkrautpflanzen dann eher noch günstiger ist als in späteren Jahren der Fruchtfolge.
Ich glaube, wir haben es relativ gut abgearbeitet. Ja. Du hast jetzt zum Schluss erwähnt, in unserem Projekt, das wir durchgeführt haben, vielleicht erklärst du uns das Projekt noch ganz kurz.
Wir haben gemeinsam mit Bio Austria ein EEP durchgeführt, wo mein Arbeitspaket, also wo es umgangen ist, um Weide unter nicht üblichen oder eher extremeren Bedingungen, wo wir vielfältige Arbeitspakete gehabt haben. Und mein Arbeitspaket hat sich gewidmet der Ackerweide. Da haben wir einen Betrieb begleitet im Machfeld, also wirklich Extremstandort für Grünland, aber wo auch
extrem im Sinne von
trocken, ja, wir reden da von Gebieten unter 400 mm Jahresniederschlag. Mhm. Und der zweite Betrieb war im oberen Mühlviertel, wo wir dann eher günstigere Wasserverhältnisse gehabt haben und wo wir Milchvieh gehabt haben, im Machviertel Masttiere. Und da ist es darum gegangen, zu schauen, wie kann man hier Weidebestände etablieren. Am Betrieb im Achfeld war es, wie kann man hier Feldfutterbestände für die Weidestrategie Mob Grazing etablieren. Mhm. Wie kann man sie aufwerten? Da ist auch die Frage gewesen mit Zuchtkräutern, Chicorée, Spitzwegerich, Beimischungen in Feldfuttermischungen, die dort wirklich gezeigt haben, dass sie in diesen Trockenlagen zu einer Erhöhung des Ertrages und auch der Qualität geführt haben des Futters. Also das hat den Betrieb wirklich auch was gebracht, dass er weiß, dass wenn er das beimischt, dann kann er in diesen Trockenregionen ohne Bewässerung mehr Futter mit dieser aufgewerteten Mischung dann erreichen. Und der Betrieb im Mühlviertel, dort war die Frage, was wir jetzt zum Schluss da ganz besprochen haben, wie kann ich eine Untersaat, eine weidefähige Untersaat für die Milchviehherde in Getreide etablieren. Also das haben wir da gemacht in Triticale, die ja doch auch sehr hochwachsend ist und das hat extrem gut funktioniert. Und wir haben da als Vergleich daneben auch eine Reinsaat gemacht. Und es war damals, wie wir einen Probeschnitt gemacht haben, kein Unterschied zwischen der Untersaat-Variante und der Reinsaat-Variante. Also das hat beides sehr gut funktioniert und es war danach auch extrem trittstabil und die Bestände haben sich sehr gut entwickelt. Super.
Gut, danke vielmals für eure Forschungsarbeit, das ist sehr wertvoll. Gerade diese Weide Innovationsprojekt, das EIB-Projekt ist, glaube ich, ganz so wirklich sehr gute Themen, die da behandelt werden. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin in der Forschung und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiter liken würden, weitersenden würden und Vor allem würden wir uns freuen, wenn Sie wieder einmal bei uns Zuhörer und Zuseherin sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raum mit Kupfenstein.